ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Mit der Trompete habe ich immer meine Stereoanlagen getestet.
Es sei denn, der Bergefeld kommt an den Regler und der Titel ist weg.
Du bist so ein richtiger Partypooper.
Ich finde, man hört in seinem Gesang, dass er vorher ein Dylan-Album
absolut
produziert hat.
Das Nölige so ein bisschen. Ja, ja, ja.
Musikalisch ist das allererste Sahne.
Ein Coffee-Table-Album.
Das braucht halt eine unglaubliche Spannung auf.
Nils hat gerade Luftschlagzeug gespielt.
Ja, was ist das? Das Ding.
Ich bin Katharina Heinius. Hallo. Wir haben heute hier im SWR1 Meilensteine Studio die Mark Knopfler Gedächtnisstirnbänder ausgepackt und die Luftgitarren. Es geht um einen echten Blockbuster der Musikgeschichte. Wir sprechen hier heute in gewohnt launiger Runde über den Dire Straits Klassiker Brothers in Arms. Am 13. Mai 1985 ist dieses legendäre Album erschienen, also mit Erscheinen dieser Podcast-Folge vor 40 Jahren. Jugendlich gealtert, könnte man sagen. Es ist das 5. Studioalbum der Dire Straits oder besser gesagt von Mark Knopfler mit den Dire Straits. Wir sprechen über die zahlreichen Umbrüche in dieser Band. Es ist ein Album, bei dem man von Beginn bis Ende weiß, was man bekommt. Schönen, nie langweiligen, sophisticated Softrock So Far Away. So far away from me, so far I just can't see. Nicht so weit weg, sondern ganz nah dran war Sting. Statt Urlaub und einem gemütlichen gemeinsamen Abendessen mit Mark Knopfler gab es eine spontane Session und raus kam ein Welthit, Money for Nothing. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Zwei Brüder haben sich auch verewigt. Randy Brecker spielt das Trompetensolo, das von seinem Bruder Michael Brecker am Saxophon abgelöst wird. Eine meiner liebsten Stellen auf dem ganzen Album in Your Latest Trick. Song, den es fast nicht auf das Album geschafft hätte. Es scheiden sich die Geister, auch hier bei uns im Studio. War aber trotzdem ein Mega-Hit, Walk of Life. Walk of Life, ein besonderer Song auf dem Album. Das hat uns auch Andreas Gießen geschrieben an meilenstein.swr.de. Brothers in Arms, für mich das beste Album der Band. Insbesondere interessiert mich der Hintergrund zum Song Walk of Life, da es nicht so gitarrenlastig ist und deswegen raussticht. Andreas, ich verspreche dir, wir sprechen drüber. Klaus Frohoff, Jürgen Schons und Christian Hartmann haben uns auch geschrieben und sich Brothers in Arms zum 40-jährigen Jubiläum gewünscht. Genauso wie Holger Viktor. Ich vermisse das Album Brothers in Arms sehr. Wenn dies kein Meilenstein der Musikgeschichte ist, verstehe ich die Welt nicht mehr. Es handelt sich um eines der meistverkauften Alben aller Zeiten, das die Einführung der CD seinerzeit sehr gepusht hat. Holger, wir sind ganz deiner Meinung über die praktisch überspitzt formuliert stattgefundene Markteinführung der CD durch Brothers in Arms werden wir genauso sprechen wie über das damals frisch eingeführte Gütesiegel DDD, dreimal groß D, das das Album als rein digitale Albumproduktion kennzeichnen sollte. Warum es keine reine digitale Produktion ist, darüber sprechen wir kurz mit unserer lieben Kollegin und Toningenieurin Angela Öztanil. Wir schauen mal ganz genau auf das Plattencover. Dort ist die silberne glänzende Stilgitarre von Mark Knopfler nicht nur als Foto verewigt, sondern auch als Ölgemälde. Der deutsche Künstler und Maler Thomas Steyer hat das Bild gemalt. Wir sprechen auch mit ihm und alles andere, was sonst noch so wichtig ist rund um diesen Blockbuster der Musikgeschichte, warum zum Beispiel die CD-Version länger ist als die Original-LP-Version. Wir sprechen über die George Martin Air Studios in Montserrat, die Power Station Studios in New York, Mark Knopflers Interesse an Jazz, an Synthesizern, an Klangmalerei. Wir haben ein straffes Programm vor uns, merke ich. euch. Hier sind außer mir im Studio heute aus der SWR1 Musikredaktion Nils Bergefeld und Dave Jörg. Hallo ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Wer von euch hatte die CD-Version und wer die Schallplatte damals?
Ich hatte die CD tatsächlich auch. Und ehrlich gesagt, wir kommen ja später auch noch drauf, damit war ich ganz gut bedient.
Ich hatte die CDs, war die mit die erste CD, die ich überhaupt in meinem Leben gekauft habe, 1985, kurz nachdem sie rausgekommen ist. Ich kannte bis vor ein paar Jahren die Original-Vinyl, dass die kürzer war, überhaupt gar nicht. War ein bisschen entsetzt.
Wir sprechen drüber. 1985 ist Brothers in Arms erschienen. 1985, das war außerdem das internationale Jahr der Jugend. Michail Gorbatschow gelangte an die Spitze der Sowjetunion. Boris Becker hat Wimbledon gewonnen mit gerade mal 17. Das Wrack der Titanic ist gefunden worden. Und gegen Ende des Jahres, im Dezember, lief in der ARD die erste Folge einer neuen Vorabendserie, die Lindenstraße. Musikalisch fand ein weltweites Großereignis statt. Im Juli 1985 ging in London und in Philadelphia Live Aid über die Bühne. Die Dire Straits waren da auch mit dabei. Die deutschen Singlecharts klingen so typisch nach 80er, zum Beispiel mit Tears for Fears und Shout. Und Modern Talking, Thomas Anders und Dieter Bohlen waren gleich mit drei unterschiedlichen Hits auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want und You're My Heart, You're My Soul. You're my heart.
Das war meine Musik.
You're My Heart, You're My Soul, das war Platz 1 im Mai 1985, also genau zum Zeitpunkt, als Brothers in Arms erschienen ist. Dave, erzähl uns die Vorgeschichte vom Album.
Ne, man muss wissen, die Dire Straits sind damals, bevor Brothers in Arms rauskommt, eine sehr, sehr große Band gewesen, aber sie waren noch keine Mega-Stadion-Band, wie man sie dann kennengelernt hat. Die Dire Straits haben sich systematisch ab Ende der 70er hochgearbeitet mit ihrer Bekanntheit. Berühmt ist ja die Geschichte mit der Demokassette, die sie der BBC geschickt haben, die dann zu einem Plattenvertrag geführt hat. Das erste Album Dire Straits 78 mit Down to the Waterline drauf, das war vor allem bei uns in Deutschland erstmal erfolgreich, aber in deren Heimat durch die Konkurrenz von Punk war das noch nicht so ein Hit auf Anhieb. Aber über die Jahre mit den weiteren Alben bis zur Love Over Gold dann 82, da waren die Dire Straits dann wirklich weltbekannt. Zwischendurch gab es Besetzungstumult, Umbesetzungen. Erst ist Mark Knopflers Bruder David schon vorher raus, weil er sich gegen seinen Bruder künstlerisch nicht durchsetzen konnte. Der Urschlagzeuger David Withers, genannt Pick, der ist nach dem Album raus, weil er sich auch mit Mark Knopfler nicht verstanden hat. Das war so ein großes Problem. Und der Mark Knopfler hatte seinen eigenen Kopf. Der hat ja auch eigene Sachen abseits der Band machen wollen.
Ist ja fast lustig zu sagen, weil auch die Dire Straits waren ja im Prinzip irgendwie sein eigenes Projekt. Aber erst so 83, 84 kamen ja auch noch viele weitere Projekte für ihn dazu, neben den Dire Straits. Er hat drei Filmmusiken geschrieben, einmal zu Local Hero, Call und Comfort and Joy. Und er hat, nachdem er für Bob Dylan auf Slow Train Coming Gitarre gespielt hat, dann das Bob Dylan-Album Infidels produziert. 1983 hat er ja auch noch einen Mega-Hit für Tina Turner geschrieben,
Private Dancer.
Und er hat die Lead-Gitarre auf Brian Ferrys Album Boys and Girls gespielt, hat sich mit Jazz beschäftigt. Wenn man Freunden von ihm glauben will, hat er in der Zeit zudem noch viel zu Hause auf seiner Gitarre rumgehackt, also sich viel mit seiner Gitarre beschäftigt, geübt. Ich glaube, seine Tage waren echt voll damals.
Absolut. Und die Dire Straits waren seine Band. Das hat auch sein Bruder David gesagt. Also die Ausgangslage für Brothers in Arms bei der Band war so, dass sich die Gruppe im Grunde genommen neu formiert hat. Jack Sonny hat Hal Lindes auch an der zweiten Gitarre ersetzt für Rhythmusgitarre und so. Guy Fletcher als zweiter Keyboarder ist dann dazugekommen, auch für die Produktion des Albums, der vorher bei Cockney Rebel und Roxy Music gespielt hat. Und der Guy, der würde soundmäßig die Dire Straits, also wirklich mit seinem Synth-Sound, mehr in die 80er holen. Und auch wichtig zu wissen, in den USA waren die Dire Straits echt auf dem absteigenden Ast. Mhm. Da wurden sie im Gegensatz zu Europa, Asien und Australien gar nicht mehr so wahrgenommen.
Am 1. Oktober, kommen wir mal ganz konkret zur Albumproduktion, gingen die Proben los und dann ging ins Studio nach Montserrat. Dann nochmal ins Studio nach New York und dann am 13. Mai 1985 gab es das neue Dire Straits Album. beim lokalen Plattenhändler zu kaufen. Bei mir persönlich ist die Zeitachse ein wenig verrutscht. Ich habe mir das Album tatsächlich aber so mit 14 selbst gekauft und seitdem auch geliebt. Nils, warum ist Brothers in Arms für dich ganz persönlich ein Meilenstein?
Ja, also erstmal, und das ist wirklich eine persönliche Einschätzung, weil es für mich das perfekteste Dire Straits Album überhaupt ist. Wenn man von einem Song, auf den wir später noch zu sprechen kommen, mal absieht, sind das ja durchweg mega geniale Songs. Jeder für sich ist fast schon sowas wie so eine kleine Rockoper. Musikalisch ist das allererste Sahne. Also hinter jedem Song steckt ja auch eine Geschichte. Es ist kein Konzeptalbum, aber es gibt ja gleich mehrere Songs, die befassen sich so ein bisschen mit dem Thema Krieg. Das ist jetzt alles so die künstlerische und inhaltliche Seite. Und dann ist aber natürlich auch noch, weil das ist ja Geschmackssache, etwas objektiv dieses Album ein Meilenstein, nämlich durch die technische Seite. Es ist im Grunde das erste Pop-Rock-Album, das die Möglichkeiten der damals neuen CD so richtig optimal und perfekt ausgenutzt hat. Und ich glaube, das alleine reicht schon für das Label Meilenstein, denn das hat kein Künstler, keine Band vorher so gemacht.
Den Meilensteine-Podcast gibt's auch in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein ins Album. Hier ist der Opener So Far Away. Nils, So Far Away, ein ziemlich entspannter, fluffiger Opener irgendwie.
Ja, und vor allen Dingen auch ein perfekter Opener, finde ich, weil dieser Song zieht dich ziemlich schnell ins Album rein. Also zum einen hat der Song ja relativ wenig Intro. Fast alle anderen Songs auf diesem Album haben ja teilweise dreimal so lange Intro-Zeiten, also bis zu anderthalb, fast 1:40 teilweise. Und für den Beginn einer Platte ist das ja auch wirklich wichtig, dass man da schnell drin ist. Heute ist man da ja auf diesen ganzen Streaming-Plattformen sogar noch viel, viel härter drauf. Man weiß ja, dass der Spotify-Nutzer nicht lange warten möchte.
Nach 30 Sekunden muss die Hookline kommen.
Genau, und deswegen findet man bei neuen Songs ja oft ganz selten überhaupt noch ein langes Intro, wenn überhaupt noch ein Intro. Und so gesehen haben vor 40 Jahren die Dire Straits das schon sehr clever gemacht. Also 30 Sekunden und Mark Knopfler singt ins Mikro.
Dave, nach den ziemlich komplexen Lyrics auf dem Vorgängeralbum Love of Gold ist Knopfler hier eher einfach gut verständlich unterwegs. In So Far Away geht es ja praktisch um eine Fernbeziehung.
Ja, das ist so das Übliche. Die Musiker sind auf Tour, sehen ihre Partner und Partnerinnen dann nicht und vermissen sie und sagen, ja, ich bin hier irgendwo in der Welt, in einem gottverlassenen Nest und vermisse dich, ich habe keinen Bock mehr zu telefonieren. So diese, da gibt es ja tausende Songs, die so ähnlich sind. Manchen Leuten war es ein bisschen zu einfach. Die haben kritisiert, ja, das ist ja irgendwie banal, aber offensichtlich trifft das den Nerv vieler Menschen, weil wir können das alle nachvollziehen, wenn wir unsere Partner vermissen. Und das ist völlig okay. Das hat auch seine Daseinsberechtigung, auch wenn es jeder nachvollziehen kann. Das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis, dass gute Songs nicht immer kompliziert sein müssen.
Und es ist auch ehrlich an der Stelle.
Absolut, absolut, ja.
Musikalisch ist das Stück auch eine Meisterleistung, finde ich. Von der Grundstruktur mit 3 bis maximal 4 Akkorden überschaubar, aber wirkungsvoll, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, sich damit mal zu beschäftigen. Aufgenommen, zumindest zunächst, und den Grundstein gelegt für dieses Album, das haben sie ja in den legendären Air-Studios von George Martin in Montserrat, Nils.
Ja, da haben sich die Dire Straits bei den Studioaufnahmen mal was richtig Nettes gegönnt. Ja, in dem Air-Studios auf Montserrat, das ist ja eine Insel in der Karibik, vulkanischen Ursprungs. Und
sind aber viele Produktionen in der Zeit eigentlich, haben da stattgefunden.
Ja, da waren einige da. Paul McCartney hat da aufgenommen, Pink Floyd hat
Police
da aufgenommen.
Waren da.
Supertramp war auch da. Und das war auch so, wie es sich anhört. Ne? Ein großes Haus in der Karibik. Die eine Hälfte war der Studiobereich. Der war übrigens für normale Studioverhältnisse relativ groß, so 9x9 Meter. Und in der anderen Hälfte des Hauses, da konnten die Musiker dann unterkommen und in den Produktionen Produktionspausen konnte man so Annehmlichkeiten wie einen großen Pool auch nutzen. Und wie gesagt, das hat war schon Mode, dahin zu gehen, weil es war einfach ein tolles Studio. Diese R-Studios hatten eigentlich ja ihren Hauptsitz in London. Also Montserrat war jetzt nur die Außenstelle. Du hast schon gesagt, gegründet von George Martin, dem Beatles-Produzenten. Der hat das zusammen mit drei Freunden aufgebaut. Und das war auch ein sehr einträgliches Geschäft, denn die hatten zum Beispiel viele Künstler der EMI da unter Vertrag und haben mit denen dann einen Vertrag ausgehandelt mit der EMI, dass 7% der Verkaufseinnahmen wirklich an dieses Studio gehen für die Produktion.
In Montserrat hat auch eine wichtige Begegnung stattgefunden. Eigentlich wollte er nur zum Abendessen im Studio vorbeikommen. Dann ist er für eine Session geblieben. Sting, hier ist das Ende von Money for Nothing. Mark Knopfler im Duett mit Sting. Look at that, look at that. Eigentlich wie eine schön durchkomponierte Reprise, so, ne?
Ja.
Weil es sind alle Themen von vorne nochmal verarbeitet. Easy, easy money. Wir haben ihm Money for Nothing vorgespielt. Er, Sting, hat sich umgedreht, uns gesagt, ihr habt's diesmal geschafft, ihr Bastarde. Damit meinte er natürlich, ihr habt einen Hit geschrieben, Dave.
Absolut, und Sting ist mehr oder weniger zufällig da gewesen, weil er auf Montserrat gerne Urlaub gemacht hat zum Windsurfen. Und du hast ja schon gesagt, er war beim Abendessen. Und Sting und Knopfler sind eh alte Kumpels, sind ja beide in Newcastle, also im Nordosten von England aufgewachsen. Also da war eh schon eine Verbindung da. Weil Sting so begeistert war von dem Song, hat Knopfler gesagt, hey, vielleicht kannst du dich irgendwie einbringen, da irgendwie noch einen draufsetzen. Und dann fing er mit diesem Part I want my MTV an. Ich will mein MTV. Und das muss man von der Popkultur her historisch erklären. MTV, das Music Television, war ja gerade dabei, den Musikmarkt Mitte der 80er komplett umzukrempeln. Die haben als Sender 82 angefangen zu senden, aber erst an der Ostküste der USA. Dann haben die in den Jahren danach ganz viel Werbung gemacht, dass die Leute in Amerika ihren Kabelprovidern sagen sollen, hey, speist das ein, wir wollen das sehen. Wir wollen unser MTV, wir wollen unser I want my MTV. Und so hat das in den frühen 80ern auf dem Sender tatsächlich geklungen, mit ganz vielen Musikerpromis drin.
I want my MTV.
I want my MTV.
24 hours a day on cable TV.
I want my MTV.
Turn it on. I want my MTV.
Ich erkenne sie alle. David Bowie hat man eben gehört, Cyndi Lauper mit ihrer unverkennbaren Stimme. Pete Townsend am Anfang von The Who, Boy George auch. Also I Want My MTV ist auch ein Echo der Musikindustrie damals, wie sie sich neu aufgestellt hat. Und das spiegelt sich eigentlich als Persiflage in Money for Nothing wieder. Aber es ist auch wieder eine Werbung für MTV gewesen. Also es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Es ist total interessant.
Und lustigerweise übernehmen sie ja auch irgendwie den Duktus aus der Werbung. I want my MTV.
Ja, natürlich.
I want my MTV. Aber auch don't stand so close to me.
Ja, also das ist ja eine Melodie, die er kann, ne?
Also, ja. Die hat das Ding selbst geschrieben und deshalb hat er für den Song auch einen Co-Writing-Credit, also als Co-Autor einen Credit bekommen für Money for Nothing.
Also sehr klug gemacht, sehr klug komponiert an dieser Stelle. Nils, der Text auf der Aufnahme gesungen von Sting ist ja die eine Geschichte. Die andere ist die zur Entstehung des Textes. I Want My MTV ist ja eine Zeile von Mark Knopfler, eben auch aus dieser Werbung. Aber er hat diese anderen Zeilen, hat er sich praktisch ein bisschen zusammengeklaut.
Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist wieder so eine Geschichte, wo so ein Riesenwelthit aus einer Alltagssituation heraus entstanden ist. Mark Knopfler war in einem Elektrogeschäft in New York, in so einem Fernsehladen, und als er da reinkommt, fallen ihm gleich zwei Arbeiter in Latzhose mit so Sicherheitsschuhen auf. Die stehen vor diesen ausgestellten Fernsehern und auf diesen Fernsehern läuft MTV. Und da sagt der eine zum anderen, ey, jetzt guck dir doch mal diese Spinner da an, die tragen Ohrringe, die sind geschminkt und für den Scheiß, den die da machen, da kriegen die auch noch Geld.
Darf ich kurz einhaken? Sie sagen ja nicht nur Spinner, also muss man vielleicht an der Stelle sagen, Sie benutzen im Text auch das Englischwort Faggot.
Nicht, wollte ich jetzt nicht.
Und das ist eine abfällige Bemerkung über Homosexuelle. Ne? Das dürfte man heute nicht mehr sagen. Aber als Arbeiterjargon war das völlig normal und in so einem Kontext muss man das sehen. Nur falls sich jemand über den Text
da gab es auch tatsächlich viel Kritik dann.
Ja,
also,
ja, klar.
Also da gab es Diskussionen. Also jedenfalls ist Mark Knopfler da hellhörig geworden, als die beiden Arbeiter da sich da unterhalten haben. Und der hat sofort gemerkt, in diesen Sätzen, da steckt eine Geschichte für einen Song drin. Heute würde man sich als Künstler wahrscheinlich irgendwie eine kleine Notiz ins Smartphone tippen. Hatte er aber natürlich damals noch nicht, gab es ja damals nicht. Und deswegen ist Mark Knopfler an die Kasse gegangen, hat sich da einen Zettel und einen Bleistift ausgeliehen und hat sich dann diesen Dialog der beiden Arbeiter aufgeschrieben und daraus entstand dann eben der Song Money for Nothing. Und im Videoclip, da sind die Arbeiter in Latzhosen dann ja auch als Zeichentrickfiguren bzw. als computeranimierte Figuren zu sehen. Es gibt ja auch noch ein zweites Video, was bei YouTube zu sehen ist, nämlich der Auftritt bei Live Aid 1985. Das war ja relativ kurz nach der Veröffentlichung des Albums. Und für alle
zwei Songs haben sie gespielt, ne? Money for Nothing und Sultans of Swing.
Genau, vor Queen sozusagen
vor
in London.
Vor dem legendären Queen-Konzert.
Genau. Und für alle, die bis dahin nicht mitgekriegt hatten, dass Sting diese Zeilen da gesungen hat, da konnte man es halt sehen, weil Sting war mit auf der Bühne, übrigens total lässig, sommerlich gekleidet in so einer beigen Leinenhose, ein langes, langes hängendes weißes Hemd. Also er war total entspannt. Das war ein richtig lockerer Auftritt auch von Sting.
Und das Lustige ist, sie hatten ja eigentlich gar keine Zeit für Live Aid, weil sie mitten in der eigenen Tournee waren mit Brothers in Arms und haben dann nur einen Abstecher ins Wembley Stadion gemacht und haben dann auch diktiert, ja, wir können aber nur am Nachmittag, sonst wird das nichts. Bob Geldof war aber erfolgreich, sie zu überreden dafür.
Musikalisch ist dieser Song auch ein interessantes Beispiel für ein Instrument, das auch ganz typisch für dieses Album ist, das Synth-Klavier. Ein Synthesizer, den Mark Knopfler sehr gerne und ausgiebig verwendet hat in seinen Filmkompositionen, aber auch hier gut zu hören ist er im Intro von Money for Nothing. Dieses Pulsierende darunter, ja, ja. Dieses Gewaber.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber auch dieses
rhythmisch.
Genau. Dieses gesampelt. Wer weiß das?
Das Ding. Das baut halt eine unglaubliche Spannung auf.
Ne? Ja.
Dave, wie können wir uns dieses Instrument, dieses Synth-Klavier vorstellen?
Also das ist im Grunde genommen ein großer, leistungsfähiger Computer. Dafür war es auch eigentlich gedacht, aber dann eben mit einer Keyboard-Tastatur dran und mit Steuerungselementen. Im Grunde genommen eine leistungsfähige Computer-Workstation. Ein sehr beliebter digitaler Synthesizer war das. Und Synthi-Experten könnte jetzt eine ganze Abhandlung drüber schreiben, über das Dings mache ich aber nicht. Was man wissen muss, das Synth-Klavier konnte in der Zeit wirklich geniale Sounds erzeugen, wie wir ja eben auch gehört haben, und hat mehrere Erzeugungsarten von Klängen kombiniert. Soweit gehe ich mal, das zu erklären, weil da kann man in die Details gehen und sich echt drin verlieren. Aber
es war eine große Spielwiese.
Sehr große Spielwiese. Ab der Version 2 vom Synth-Klavier in den 80ern war das auch ein leistungsfähiger Sampler. Ne? Auch das, was man gehört, dieses Ding, dieses Geräusch ist wahrscheinlich gesampelt. Also man konnte natürliche Geräusche damit aufnehmen mit einem Mikro und dann im Computer direkt manipulieren, mit anderen Klängen aus dem Kasten verknüpfen, kombinieren und dann auf der Tastatur spielen, auch als Flächen. Also man konnte als Komponist oder Sounddesigner völlig neue Klänge kreieren für Musik, aber auch für die Nachvertonung im Filmbereich ist es viel eingesetzt worden, das Ding. Damit war das Synth-Klavier ein wichtiger Konkurrent zum berühmten Fairlight CMI aus Australien, über den haben wir auch schon gesprochen. Das Synth-Klavier war im Grunde eine komplette Musikproduktionsworkstation, alles in einer Kiste. Unfassbar fortschrittlich, das Ding. Und das konnte sogar schon Harddisk-Recording, also hat digital auf Festplatte abgespeichert.
Nils, neben dem Synthesizer ist aber auch noch ein echtes Schlagzeug zu hören. Das ist auch die einzige Stelle, die vom Dire Straits Schlagzeuger Terry Williams übrig geblieben ist.
Ja, also Terry Williams war ja zu dem Zeitpunkt der offizielle Dire Straits Schlagzeuger. Aber man hört tatsächlich von ihm nur noch diese eine, aber wie ich finde, wirklich geile Stelle von ihm.
Nils hat gerade Luftschlagzeug gespielt.
Natürlich.
Wollt's
ja,
nur sagen.
Ist, ich finde es wirklich genial, aber ansonsten hat Terry Williams offenbar nicht die Erwartungen erfüllt, die man, oder besser gesagt, die Mark Knopfler an ihn hatte. Mark Knopfler hat auch nicht lange gefackelt und hat Terry Williams dann einfach mal ersetzt. Da kam dann ein Studiomusiker, Omar Haykim, der hat unter anderem auch schon für Sting und für David Bowie gespielt. Der kam aus dieser New Yorker Jazz-Szene. Und der hat dann teilweise sogar schon die bis dahin eingespielten Schlagzeugparts von Terry Williams neu überspielt. Das ist schon echt bitter. Es zeigt aber am Ende natürlich auch, dass man damals nicht aus Rücksicht auf eventuelle Freundschaften oder langjährige Mitgliedschaften in der Band oder sowas eine mittelmäßige Leistung durchgewunken hätte, sondern man hat dann knallhart auf Qualität geachtet.
Wir haben eben eingangs schon kurz drüber gesprochen. Brothers in Arms ist praktisch der Einstieg ins digitale Musikzeitalter. Allein von Money for Nothing liegen 5 offizielle Fassungen vor. Die CD-Version mit einer Länge von 8 Minuten 26, die LP-Version von 7 Minuten 4, der 7-Inch Single Edit mit 4 Minuten 38, ein Album-Edit von 4 Minuten 5 und ein Jukebox-Edit mit 3 Minuten 30. Wahnsinn, und das alles, um die unterschiedlichsten Tonträger und Musikmedien zu bedienen, Nils.
Ja, also es war, glaube ich, der Wunsch von Mark Knopfler, da mal was Neues zu machen. Ende der 70er Jahre wurden die ersten Klassikaufnahmen digital gemacht, aber man ist wohl davon ausgegangen, dass sich das nur bei ernster Musik lohnt, nicht aber bei Pop- oder Rockmusik. Aber Mark Knopfler ist ja Perfektionist und immer auf der Suche gewesen, so nach Möglichkeiten, den Klang und auch so die Möglichkeiten, den Sound noch perfekter zu machen. Und deswegen war es sein Wunsch, dass dieses Album digital aufgenommen wird. Brothers in Arms ist natürlich nicht das erste Album, das auf CD erschienen ist. Das haben andere Künstler vor ihm natürlich schon gemacht.
Und auch nicht die erste digitale Produktion. Also
nein,
da gab es schon auch Produktionen.
Nee, Love Over Gold zum Beispiel ist auch schon in großen Teilen digital.
Aber das ist so...
Das ist so das Gesamtpaket.
Genau.
Aber in den meisten Fällen, wo die CDs dann rausgekommen sind, da waren das halt die Aufnahmen, die für die LP gemacht wurden, die sind dann einfach auf CD gebrannt worden. Und bei Knopfler war es genau andersrum. Er hat dieses Album digital konzipiert und auch für die CD konzipiert und hat sich dann eben natürlich auch nicht um Längen, die für ein Album wichtig sind, gekümmert. Er hat also quasi alles, was man in dieses Medium CD reinpacken kann, dann auch gemacht. Und da war dann, muss man dann leider so sagen, die LP eher das Abfallprodukt. Das sieht man eben auch daran, dass die Songs zu lang waren für eine LP. Die haben einfach nicht draufgepasst. Und da reden wir auch gleich nochmal an einem konkreten Beispiel darüber. Da ist das erste Mal dann auch das Hauptprodukt die CD und das andere wurde dann beschnitten, damit es eben auf die LP draufpasst. Und
man hätte eine Doppel-LP machen können, aber 1985 war eine Doppel-LP auf Vinyl zu vermarkten absolutes Kassengift. Das war so ein Ding aus den 70ern, Prog-Rock-Zeug und so, lange, lange Stücke. Und das war für die Vinyl damals absolutes No-Go.
Ja, es wäre ja auch deutlich teurer gewesen für den Endkunden. Und wahrscheinlich, es lief ja, vor dem Album lief es ja auch nicht ganz so gut, der Absatz für die Dire Straits. Das heißt also, da jetzt irgendwie ein Doppelalbum rauszubringen, wo die Leute dann nochmal 5 Mark mehr drauflegen müssen, um es zu haben, war wahrscheinlich auch ein Risiko.
Zumindest für den amerikanischen Markt.
Eine Sache noch ganz kurz, was finde ich total wichtig ist, um dieses die Bedeutung für den CD-Markt auch zu verstehen. Es gab Hersteller von CD-Playern, die dann beim Kauf eines CD-Players genau dieses Album, diese CD mit beigelegt haben.
Vom analogen ins digitale Zeitalter der Musikproduktion sozusagen, darum geht es hier. Und weil das so ein bahnbrechendes Album ist, an dem wir das hier mal im SWR1 Meilensteine Podcast besprechen können, habe ich unsere Grammy-nominierte SWR-Toningenieurin Angela Öztanil kurz mit ins Studio geholt. Hallo Angela.
Hallo Katharina, danke, dass ich da sein darf.
Angela, du betreust für den SWR vor allem große Orchesterproduktionen. Wir haben zusammen auch schon Rock- und Popkonzerte gemacht. Jetzt ist ja alles digital, was Produktion betrifft. Wie war das aber damals, Mitte der 80er? Da hat ja eine Art Umbruch stattgefunden. Was ist der Hauptunterschied zwischen einer digitalen und einer analogen Musikaufnahme?
Wow, das ist eine sehr große Frage. Also Mitte der 80er Jahre kam dann der Umbruch. Die CD war im Blick. Bisher wurde ganz analog aufgenommen. Es gab riesengroße Mischpulte, es gab riesengroße Effektgeräte, Nachbearbeitungsgeräte. Dann gab es natürlich auch noch die Bandmaschinen, wo man noch mit Schnittmöglichkeiten, man hat das Band mit der Schere durchgeschnitten und hat vielleicht dann etwas, was besser geklungen hat, angeklebt. Genau, und dann gab es aber auch schon Mehrspurmaschinen, aber eben, ja, schwierig, das alles zu schneiden. Das musste eigentlich vor dem Mikrofon schon alles fast perfekt sein. In der digitalen Welt lässt sich im Nachhinein ganz viel ändern, verbessern. Das ging bis zu einem gewissen Maß auch in der analogen Welt, aber Zeit ist Geld und das war ja fast unbezahlbar.
Was ist denn damals ganz konkret bei Brothers in Arms im Studio passiert?
Also die Idee war wohl wirklich ein digitales Master zu bekommen, also eine CD am Ende zu haben. Und es waren sehr viele Ideen im Spiel. Und man hatte damals die Möglichkeit, in dem Studio mit einem 24-Spur-Tape aufzunehmen. Das heißt, 24 Spuren gleichzeitig aufzunehmen. Es war eine digitale Aufnahme. Das heißt, es wurde im Studio ganz analog gespielt. Dann ging das über die Leitung ins Mischpult und dann in das noch damals analoge Mischpult und dann auf die Mehrspur, die digital war. Deswegen steht hier schon mal ein D an der richtigen Stelle, also für digital aufgenommen. Mhm. Genau, und dann hat man noch zusätzliche Rekorder in Einsatz gebracht, um Zwischenmixe zwischenzuspeichern, Ideen, die vielleicht noch entstanden sind. Das Mischpult selber war in der Lage, automatisiert zu mischen. Das heißt, man konnte schon Fader-Positionen abspeichern. Und man kann dann jederzeit im Song einsteigen und Änderungen vornehmen. Und das Mischpult merkt sich das und die Fader bewegen sich dann so, wie man das dann verändert hat. Man musste nicht am Anfang beginnen und am Ende kam man raus. Und zwischendurch durfte man keine Fehler machen. Das war vorbei. Man konnte zwischendurch eingreifen.
Was ja bei 24 Spuren total praktisch ist, weil du bist ja kein Oktopus, der 24 Regler gleichzeitig bedienen kann.
Das ist richtig, genau. Also da war schon vieles gewonnen durch so ein Mischpult, das automatisiert den Mix mitschreibt und wo man immer zwischendurch sich auf bestimmte Instrumente innerhalb der Band konzentrieren konnte, vielleicht mit dem Schlagzeug angefangen und dann sagen wir, jetzt nehmen wir uns den Bass vor, dann den Gesang.
Auf dem Plattencover oder im Booklet ist ja oft DDD, also dreimal D in Großbuchstaben notiert. Du hast das eine D eben schon angesprochen. Mhm. Dieses Kürzel beschreibt ja von der Aufnahme bis zum Master so die Wege, die mit der Tonaufnahme gegangen werden.
Ja, genau. Also das erste D, was gemeint ist, ist das Aufnahmemedium. Das zweite D würde stehen für eine digitale Mischkonsole, die wir hier nicht hatten. Also okay. Wir haben zwar ein automatisierbares Pult, aber es war noch kein digitales Mischpult mit digitalen Bauteilen drin. Das heißt, das zweite D müssten wir hier klauen und durch ein A ersetzen. Und dann
Für
ein analoges Mischpult. Und dann haben wir das dritte D, was für ein digitales Mastering steht. Und das bezieht sich auf die CD, die am Ende dann der Kunde oder die Kundin in der Hand gehalten hat, ja.
Also wir halten fest, eigentlich wäre die richtige Beschreibung DAD gewesen und nicht DDD.
Genau.
Angela, vielen Dank für deine Expertise.
Ich danke dir.
Es gibt Songs, die sind echte Wackelkandidaten, wenn es darum geht, ob sie mit aufs Album kommen oder nicht. Ganz genau so ein Wackelkandidat war auch Walk of Life. Mark Knopfler wollte den Song unbedingt mit auf dem Album drauf haben, sein Produzent Neil Dorfman nicht. Er empfand ihn als zu leicht, zu dünn. Nils, wie denkst du darüber?
Ja, guter Mann, der Produzent. Nein, also ich krieg persönlich immer Pickel, wenn ich die Nummer höre. Für mich passt die musikalisch überhaupt nicht auf dieses Album zu den anderen Songs. Das ist für mich so ein auf Krampf, auf gute Laune gemachter Song. Ich weiß nicht, kennt ihr das so aus diesen amerikanischen Filmen, wo dann irgendwie so ein gut gelaunter Morningshow-Moderator zu sehen ist, die dann so mit ihrer guten Laune am frühen Morgen so richtig auf die Pelle rücken, obwohl du selber noch total müde bist und du weißt, das wird ein stressiger, ein blöder Tag und die machen dann auch so dümmliche Witze. So fühlt sich das an, wenn ich diesen Song höre. Ich habe den damals im CD-Player immer weiter gedrückt. Also das heißt, ich habe den gar nicht so oft gehört, weil es gab ja Gott sei Dank bei der CD die Funktion, einfach auf den Knopf zu drücken und dann sobald dieses Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü habe ich schon gedrückt und dann schwupps war der Song weg.
Du bist so ein richtiger Partypooper.
Ja.
Du bist derjenige, der dann auf einer richtig gut gelaunten Party sich in die Mitte stellt und einen Kackhaufen da reinlegt, damit es stinkt. Ich finde der Song macht einfach Spaß und nichts anderes soll er tun. Also, ne, und es ist auch eine strategische Entscheidung gewesen, von Mark Knopfler ihn draufzupacken und auch eine sehr kluge. Das Ding geht in Country-Rock-Bereich, ist sehr, sehr radiotauglich und hat den Dire Straits in Amerika damit eine Nummer 1 beschert und hat auch das Album dann wieder und die Vorgängeralben dann höher in die Charts gebracht. Aber letzten Endes ist es einfach ein gut gelaunter Popsong und der hat seine Daseinsberechtigung.
Wir sind uns uneins hier im Studio. Schreibt uns da draußen, schreibt uns an meilenstein.swr.de, wie ihr den Song findet. Wir sprechen weiter jetzt über den Text. Für den Text zu Walk of Life hat sich Mark Knopfler von einem Foto inspirieren lassen, das dann auch als Cover für die Single benutzt wurde. Man sieht einen Tunnel, so im Bahnhof oder in der U-Bahn, wenn man von einem Gleis zum anderen läuft zum Beispiel. Und man sieht einen jungen Mann mit einer Tolle und einer Lederjacke. Er spielt Gitarre. Also so ein bisschen Rockabilly-Look, könnte man sagen. Er spielt aber nicht einfach so Gitarre und singt dazu wie ein Straßenmusiker, der sich zu seinem Publikum wendet, sondern er wendet sich Richtung Wand. Also er steht tatsächlich mit dem Gesicht und mit seiner Gitarre direkt vor der Wand, damit seine Gitarre und seine Stimme schön hallt in diesem Tunnel und damit sie lauter werden, sowohl die Gitarre als auch seine Stimme.
Badezimmereffekt.
Genau, Badezimmereffekt. Effekt. Dave, wie hat Mark Knopfler dieses Bild im Text zu Walk of Life verarbeitet?
Also der macht den Johnny aus dem Foto im Prinzip lebendig im Song. Der singt dann Rock'n'Roll und R&B-Klassiker im Text. Also der Mark Knopfler singt im Original Here Comes Johnny singing Oldies Goldies, Bebop Lula, Baby What I Say. Here comes Johnny singing I Got a Woman down in the tunnels, trying to make it pay. Ich löse das gerade mal auf. Also hier ist Johnny, der schöne alte Oldies singt. Die Songs Bebop Lula, Bebop Lula und Baby What I Say. Der erste ist ein Gene Vincent Song. Der zweite ist von Ray Charles und dann geht's weiter. Hier ist Johnny, der I Got a Woman singt, da unten in den Tunnels und versucht sich damit was zu verdienen. Also es ist so diese Szene von dem Foto direkt in den Song gepackt. I Got a Woman ist auch ein Ray Charles Song und damit zitiert der Knopfler natürlich auch die Helden seiner Jugend, die ihm auch sein Onkel Kingsley nahegebracht hat. Die haben ja die Liebe zu den alten Rock- und R&B-Klassikern und auch die Liebe zum Blues. Das alles findet sich da wieder. Der Text hat natürlich keine große Substanz. Ja. Das ist auch da kritisiert werden. Er macht aber Spaß. Und die pure Freude an der Musik, ne? Die hat sich beim Publikum übertragen. Und daran ist überhaupt nichts Schlechtes, Nils. Herr Berkefeld.
Habe ich nur noch die Frage, war erst das Foto da und dann der Text? Oder war der Text da und hat man dann das Foto dazu gemacht?
Hast du der Kathi nicht zugehört?
Ich wollte ja nur noch mal nachfragen.
Mark Knopfler hat sich auch für das Albumcover von Brothers in Arms inspirieren lassen. Die Inspiration, die Bildauswahl und die Farbgebung stammen von einem Ölgemälde, was der deutsche Künstler und Maler Thomas Steyer angefertigt hat. Hallo Thomas.
Hallo Katrina.
Es geht um die wunderschön in Öl gemalte Steelgitarre, die National Style O, auf der Rückseite des Albums oder in der Innenhülle von der CD-Version. Ich dachte ja immer, das ist ein Foto, genauso wie auf der Vorderseite des Covers. Das ist ein Foto. Die Gitarre auf der Rückseite, die hast du gemalt, Thomas. Du hast in den 70er Jahren in Berlin Kunst studiert, bist dann Mitte, Ende der 70er nach London gegangen, um auch dort Kunst zu studieren, hast dann auch bis Ende der 80er in London gelebt und gearbeitet. Reflektierende Oberflächen haben dich fasziniert. Deine Illustrationen in der Zeit sind sehr realistisch. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass es ein Foto und kein Ölgemälde ist, was da zu sehen ist. Du hast gern glänzende Oberflächen gemalt, auch Mikrofone, Zahnräder. Wie passt dazu die Gitarre von Mark Knopfler?
Ja, ganz einfach, weil ich eben ein Fan von Dire Straits war und eben Dire Straits Musik gehört habe, während ich gemalt habe. Und irgendwann, es gab nicht viele Bilder von dieser Gitarre, aber ich habe sie irgendwo gesehen und war sofort fasziniert von der Gitarre und habe dann Mark Knopfler geschrieben, und ihn gefragt, ob ich mir die Gitarre ausleihen kann. Ich habe mir gar keine Hoffnung gemacht. Trotzdem habe ich die Antwort gekriegt, ja, gerne, wann, wo. Das heißt, im Damage Management Studio durfte ich sie mir abholen. Als ich dann dahin kam, haben sie gesagt, guess who's here? Und das war Mark Knopfler selbst. Also ich war wirklich hin und weg.
Und er hat dir dann sein edles Stück, seine Gitarre selbst überreicht.
Das hat er mir, er wollte wahrscheinlich sehen, wem er das leiht. Und ja, ich habe wohl einen guten Eindruck gemacht und durfte die dann mit nach Hause nehmen, mit Gitarrenstand, damit das Ding nicht umfällt.
Und wie ist es dann so, wenn die Gitarre von Mark Knopfler plötzlich im eigenen Wohnzimmer steht? Ich meine, das ist ja auch die Gitarre, mit der er ja schon vorher auch Romeo und Juliet eingespielt hatte.
Genau, das hat er mir auch gesagt, als hätte ich das nicht gewusst. Nicht? Ja. Das ist die Gitarre wurde auf allen seinen Alben gespielt und eben Romeo und Juliet war wohl das bekannteste Stück. Natürlich musste ich dann meine liebsten Freunde einladen und das mit mir bestaunen. Das hätte mir doch keiner geglaubt.
Du hast ja dann ein wirklich sehr, sehr farbenfrohes Muster, möchte ich sagen.
Ja, die ganze Platte hat sich danach gerichtet, denn ich hatte ja gar nichts gesehen vorher von der Platte. Das kam erst, nachdem ich das Bild gemalt hatte. Und das war eben der Zufall. Sonst, ich wusste gar nicht, dass eine Platte rauskommt. Und erst als ich das Bild gebracht habe und Mark Knopfler es gekauft hat, haben sie mir angeboten, das auf die aufs Album auf die Rückseite zu machen. Sonst wäre die Rückseite leer geblieben. Und danach haben sie dann das Farbschema auch ausgewählt von meinem Bild aus. So sieht das aus. Das also Blau und das Rosa, das kommt ja wirklich aus meinem Gemälde. Und das Rosa, ne, ist übrigens Strand. Es hätte natürlich auch gelb sein können. Ich hatte Rosa gewählt. Zu der Zeit war ich ein bisschen verrückt mit Farben und hat mich auch so gekleidet. Um das zu verstehen, wie ich das mache,
ja.
Ich nehme ein reflektierendes Objekt wie diese Gitarre und halte dann, im Gegensatz zu Fotografen, die alles wegräumen, was ich dort reflektieren könnte, halte ich alle Objekte nah an das Objekt, um dann zu sehen, wie sich die Reflexionen in Wölbungen verhalten. Das studiere ich dann und da spiele ich mit rum, weil ich mich mit Mark Knopfler vorher über die Farben unterhalten hatte und er sagte, dass er Ozeanblau und Türkis gerne mag. Da hatte ich mir dann so eine Lagune vorgestellt. Übrigens auf der anderen Seite der Gitarre ist ja eine Lagune mit Sonnenuntergang und ein Kanu sogar. Und das ist jetzt eben eine kleine Welle im Vordergrund, dann dieser rosane Strand, dann Berge und sogar schneebedeckte Berge oben rechts und dann der Himmel mit Wölkchen. Das ist eine sehr abstrakte Landschaft.
Wie hat Mark Knopfler reagiert, als er das Gemälde, das Bild von dir erhalten hat damals?
Er hat sofort gekauft. Das war dann wohl Lob genug, denke ich. Das wurde dann auch sofort eingepackt und nach New York geschickt in sein Zuhause. Da habe ich gehört, dass er ein dreistöckiges Apartment hatte. Da würde das wohl im Treppenhaus. Denn das Bild ist 2,23 Meter hoch.
Wow.
Nicht? Also es passt so gerade auf eine normale Zimmerwand.
Du hast ja nicht nur die Vorderseite von der Gitarre gemalt, du hast ja auch die Rückseite gemalt. Dieses Bild gibt's ja
auch noch zum Spaß gemacht und das hat er mir aber auch noch abgekauft. Es war ja kein Auftrag in dem Sinne. Ich hatte eben den Wunsch, seine Gitarre zu malen und dass ich ihm dann hinterher die Gitarre zum Kauf anbiete, das hat er auch nicht erwartet. Aber als er dann das Bild sah, konnte er gar nicht widerstehen.
Thomas, ich danke dir sehr für dieses wundervolle, kurze Interview über dein wirklich fantastisches Ölgemälde. Auf deiner Webseite habe ich gesehen, du hast außerdem die Gitarre von B.B. King gemalt, Lucille. Es gibt noch eine rote Fender Strat und ich glaube eine
Pete Townsends 12-seitige Rickenbacker.
Genau. Ja. Sehr schön, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Wir werden deine Webseite auch in unseren Shownotes zu dem Podcast verlinken und die Shownotes findet ihr wie immer am allerbesten auf swr1.de. Kommen wir zum Titelsong vom Album Brothers in Arms, ein Song, der ganz persönlich Mark Knopfler viel bedeutet.
These mist-covered mountains. letters are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return.
Es geht um die Sinnlosigkeit von Krieg, es geht um einen verwundeten Soldaten, es geht um Tod, Nils.
Ja, es ist also definitiv ein Antikriegssong. Da muss man vielleicht noch so ein bisschen auf die persönliche Geschichte von Mark Knopfler auch mal gucken. Sein Vater ist als Jude in den 30er Jahren vor den Nazis aus Ungarn nach England geflohen. Das heißt, das alles war schon so ein grundsätzliches persönliches Thema auch für Mark Knopfler. Es geht aber natürlich in diesem Fall jetzt nicht um den Zweiten Weltkrieg, sondern um den Falklandkrieg. Der ging ja bis Mitte 1982 und den Song hat Mark Knopfler in dieser Zeit geschrieben. Also der ist sicherlich ein, zwei Jahre vor der Veröffentlichung des Albums dann auch entstanden. Und Mark Knopfler hat mal in einem Interview erklärt, dass dieses Lied von einem Soldaten auf dem Schlachtfeld, der im Sterben liegt, gesungen wird. Und deswegen klingt er auch so verletzt, wenn er da singt. Also er ist quasi dieser Soldat, der im Sterben liegt und zu seinen Kameraden halt spricht. Und das öffnet sich dann aber im Laufe des Songs, dass es eben nicht nur die eigenen Kameraden sind, an die man sich da wendet, sondern dass es natürlich auch letztlich die eigentlichen Feinde sind, weil eigentlich haben sie alle das gleiche Schicksal. Sie sind in diesem verdammten Krieg und müssen etwas ausfechten, was sie selber eigentlich ja gar nicht ausfechten wollen. Und das wird dann auch in der Schlusszeile deutlich, dass da alle, auch die gegnerischen Soldaten mit gemeint sind, weil da heißt es dann, we are fools to make war on our brothers in arms. Also wir müssen verrückt sein, diesen Krieg zu machen.
Und ich finde die Doppeldeutigkeit des Begriffes brothers in arms im Englischen auch so toll, weil es heißt Waffenbrüder, aber es heißt auch Brüder, die sich umarmen. Mhm. Weil arms sind ja auch Waffen. Also es ist was Positives und was Negatives in dem Namen alleine schon, was Uneindeutiges.
Also es nimmt dann auf jeden Fall mit, dieses Lied, wenn man sich da mal so reinfallen lässt. Wir haben es ja gerade eben auch schon am Intro gehört. Also man sieht diese, das ist filmisch, ne? Man sieht quasi diese Situation vor sich und aufgrund der Bilder, die wir ja heute auch in den Nachrichten regelmäßig sehen müssen, ist das auch so aktuell wie.
Es ist sehr klangmalerisch, was er hier macht, und da kommt mit Sicherheit auch seine Erfahrung als Filmmusikkomponist durch. Und Dave, er hat sich ja auch tatsächlich Inspiration geholt von seiner eigenen Filmmusik zu Local Hero für diesen Song.
Von seinem eigenen Werk, ja. In dem Song Brothers in Arms, da singt der Mark Knopfler am Anfang die Zeilen. These mist-covered mountains. Wir hören ganz kurz nochmal rein.
These mist-covered mountains.
Also diese Berge, die von Nebel, von Dunst überdeckt sind, heißt das auf Deutsch. Und das ist ein Textzitat aus einem schottischen Folk-Traditional, das genauso heißt, These Mist-Covered Mountains. Und gleichzeitig ist das eine Referenz an seinen eigenen Soundtrack zum Film Local Hero von 83, den du erwähnt hast, Kati. Local Heroes, muss ich vielleicht kurz einschieben, das ist ein Film über einen Manager einer amerikanischen Ölfirma, der in Schottland, da sind wir bei dem Traditional.
Auch die Mist-Covered Mountains.
Genau, ja. Die Highlands, ein Fischerdorf aufkaufen, also das ist nicht in Highlands, sondern ein Fischerdorf, soll er aufkaufen, der Manager, um da eine Raffinerie bauen zu lassen und das Dorf im Prinzip auszubeuten. Aber der Mann lässt sich vom Charme der Leute von den Schotten erobern und dann geht es nicht weiter wie geplant. Und der Mark Knopfler verwendet die Melodie des schottischen Traditionals in seiner Filmmusik, also in dem Score, also in dieser Unterlegungsmusik dieser Instrumentalen. Hier zum Beispiel schon mal damals eingespielt vom Keyboarder Alan Clark. Aber auch im Titelsong vom Local Hero Soundtrack Going Home, da kommt genau diese Melodie von These Mist-Covered Mountains drin vor, aber rockig eingespielt. Na, da kennt man sofort. Und die Referenz im Titelsong von Brothers in Arms ist jetzt kein Zitat der Melodie, sondern nur die Textzeile, was aber wieder trotzdem an seine Soundtrack-Arbeit erinnert. Das musste ich für mich erstmal auseinanderklamüsern. Das war gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Und hier ein Fun Fact. Das Local Hero-Thema Going Home von Mark Knopfler ist der Vereinssong von Newcastle United geworden. Also nachdem der Soundtrack rausgekommen ist. Von dem Fußballclub, der Stadt, in der Mark Knopfler aufgewachsen ist. Also das hängt alles irgendwie zusammen.
Schön. Kommen wir zu meinem ganz persönlichen Lieblingssong auf dem Album. Hier ist Your Latest Trick.
We're all doing a monster mash. Most of the taxis, most of the hauling, are only taking calls for cash. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick.
Ich liebe dieses Saxophon, aber es gibt nicht nur ein Saxophon. Auf der CD-Version gab es auch eine Trompete. Und so klingt das Intro von der Original-CD-Version zu Your Latest Trick. Erst die Trompete, dann das Saxophon. Zwei Brüder, ein Intro, Dave. Was hat's damit auf sich?
Na, es ist ganz einfach. Der eine Bruder spielt Trompete, der andere Bruder spielt das Saxophon.
Doch so einfach.
Ja, doch so einfach. Ganz toll übrigens. Deshalb war ich so entsetzt, dass auf der Vinylversion dieses Trompetenintro, das ich immer so geliebt habe, gefehlt hat. Damit, mit der Trompete habe ich immer meine Stereoanlagen getestet. Wenn ich irgendwo mal was Probe gehört habe, habe ich die mitgebracht wegen der tollen Obertöne und weil das so schön knackig klingt. Also der Randy Brecker spielt die Trompete, die wir am Anfang gehört haben. Und dann übernimmt auf dem Saxophon bei The Latest Trick der Michael Brecker. Beide kommen von Haus aus dem Jazz, aus dieser New Yorker Szene. Das klang auch schon an. Und das treibt einen sofort in diese angejazzte Stimmung. Das ist ja auch was Besonderes in einem Popsong auf einem Pop-Rock-Album. Es gibt Leute, die wesentlich mehr von Blasinstrumenten verstehen als ich und die sagen immer, dass Michael Brecker hier sich auf dem Saxophon wirklich sehr zurücknimmt. Der spielt normalerweise ein bisschen verrücktere Sachen aus dem Jazz kommend. Aber seine Präsenz ist so krass und er hat so eine Kontrolle über sein Instrument, dass diese Präsenz, obwohl er sich zurücknimmt, unheimlich stark ist.
Weil er unfassbar präzise ist.
Ja, also es ist auf jeden Fall absolut gefühlvoll und großartig. Und wenn man das gehört hat, also ich nehme an, dass ich das jetzt irgendwie noch für ein, zwei Stunden vor mich hintrellere.
Ich finde auch, dass die Melodieführung von den beiden Brüdern sich sehr ähneln. Also der Trompeter Randy greift ja schon von Michael auch ein paar Phrasen, nennt man es ja auch, vor. Und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Brüderduett fast, möchte ich sagen, am Instrument, die musikalische Ausgestaltung ähnlich verstehen. Und das finde ich das Besondere an diesem Fall und auch, dass das Intro eben stehen gelassen wird, dass man auf der CD tatsächlich fast 2 Minuten, also 1,40 Intro hat.
Das ist ja das Tolle da dran und das vermisse ich an der Vinyl. Was ich an dem Song auch toll finde, das hat so ein New York-Gefühl. Und das hat Mark Knopfler ja auch bewusst gewählt, weil er ja auch eine Weile da gewohnt hat und er hat so das, was er in den New Yorker Straßen so gefühlt und empfunden hat, hat er damit in den Song gepackt. Und das, und wie könnte das besser funktionieren als mit so einem bisschen New Yorker Jazz-Feeling mit diesen ganzen Leuten, die eben auch aus der Szene kommen, die beiden Breckers vorneweg.
Ja, und
vorneweg.
Er gönnt es uns quasi auch, ne, dieses lange Intro, dass wir das auch wirklich genießen können, weil es ist ja nicht so richtig Dire Straits, es ist ja so eine andere Farbe da drin, aber er gönnt es uns, dass wir in diese Stimmung auch eintauchen können.
Nur um das nochmal festzuhalten, das ist jetzt was nicht in Montserrat aufgenommen wurde, sondern das ist in New York aufgenommen.
In der Record Plant, ja.
Genau. Genauso wie die neuen Schlagzeugspuren, die Nils vorhin schon angesprochen hatte. Für die LP-Version ist das Intro der Trompete damals einfach komplett weggeschnitten worden. Heißt, wer die CD gekauft hat, hatte Trompete und Saxophon als Intro. Und wer die Platte gekauft hat, der kannte nur das Saxophon-Intro. 57 Minuten war die CD-Version, 47 Minuten war die LP-Version damals lang. Jetzt am 16. Mai 2025 erscheint zum 40-jährigen Jubiläum nochmal eine neue Ausgabe. Also wir sind gespannt und freuen uns drauf. Nils, Dave, was ist das Vermächtnis von Brothers in Arms?
Es ist eine der größten Pop-Rock-Alben der 80er Jahre, das im englischsprachigen Raum ein Coffee-Table-Album geworden ist. Also
erklär uns, was du mit Coffee-Table meinst.
Das Album lag überall rum. Wirklich auf jedem Tisch, auf jedem Kaffeetisch sozusagen. Also das ist ein Synonym dafür, dass es einfach unfassbar präsent gewesen ist. Es hat aus den Dire Straits eine Megaband gemacht, für eine Weile, mittlerweile nicht mehr. Natürlich gibt es sie schon lange nicht mehr. Und hat...
Na, Knopfler ist halt solo auf Tour.
Ja, natürlich, solo ist er auf Tour. Aber dieses Album hat eine Ära mitbestimmt und das bis heute und hat auch das Image als Stadionband und als 80er-Band für die Dire Straits damals wirklich festgetackert. Also es ist einfach ein großartiges Album.
Absolut.
Aber es ist auf jeden Fall ein Album, das einfach bleibt für die Ewigkeit. Und es ist ein tolles Album. Ich lege es mir immer wieder gerne auf. Und an einer Stelle skippe ich.
Mit der CD. Nils, Dave, danke euch.
Sehr gerne.
Ja, gerne.
Ciao.
Fühlst du es? Das tun wir, glaube ich, alle hier im SWR1 Meilensteine Studio. Brothers in Arms gehört schon wirklich auch für uns in ganz unterschiedliche Lebensphasen. Warum wir zum Beispiel unseren eigenen Liebeskummer mit trauriger Musik untermalen. Oder wenn ich Energie brauche, höre ich auch gern was Flottes beim Putzen oder so. Warum das so ist, was Musik mit uns macht, darüber sprechen die Kollegen von SWR Kultur in ihrem Podcast Fühlst du's?
Es gibt Momente, da höre ich so Musik und werd total high.
Musik bringt dich runter. Musik macht dich wahnsinnig. Musik ist der Soundtrack zum ersten Date und zum ersten Liebeskummer. Warum macht Musik das nur mit uns? Und vor allem, wie macht sie das?
Wie wirkt sich Musik auf uns aus? Was spielt sich dabei im Gehirn ab, im Bewusstsein, in Körper und Psyche? Ist die Wirkung von Musik planbar, kontrollierbar? Und wenn ja, wie?
Bei Fühlst du's, was Musik mit uns macht, entschlüsseln Lena Hofbauer und Jörg Längersdorf Musikfragen rund um scheinbar Alltägliches. Musik und Gefühle.
Fühlst du's, was Musik mit uns macht? Ab sofort in der ARD Audiothek.